Hi and welcome to What's Next. I'm Therese, your host, and I was trained to be an architect, I work as an architect, and I started this podcast to talk about what's next in the fields of architecture, design and technology. Facing topics such as climate change, artificial intelligence, and where humanity's place is in this fast-moving world. I hope you enjoy this week's episode, so have fun listening.
Guten Morgen, wie geht's euch? Schön, dass ihr da seid.
Danke,
danke. Danke dir, Therese, danke dir für die Einladung. Wir freuen uns, hier zu sein.
Ja, bei uns alles gut. Wir sind in Berlin, gibt's Schnee.
Ich sehe es schon im Fenster hinter euch. Dann erste Frage, wer seid ihr? Stellt euch bitte vor in euer Studio.
Ich kann anfangen?
Ja.
Also wir heißen Mozia, Monalizita die Architekten. Und wir sind ein kleines Büro. Victoria und ich haben uns halt in einem großen Büro in Berlin kennengelernt und haben uns dann weiterentwickelt in anderen Büros, weitergearbeitet. Und wir haben halt irgendwann, so nach 5 Jahren, dass wir halt als angestellte Architekten gearbeitet haben, irgendwie das Gefühl gehabt ein bisschen, dass wir tatsächlich halt ab und zu mal auch was für uns machen wollten. Irgendwie das Gefühl, dass tatsächlich man möchte was ausprobieren, ohne jetzt halt eine Linie oder eine Gestaltung irgendwie nachzugehen, die halt irgendwie jemand vorgeschrieben hat. Und das fing halt dann natürlich alles an, als wir halt einen Wettbewerb gemeinsam gemacht hatten, irgendwie vielleicht ein offenes, freies, wo man sogar nicht Architekt oder angeschrieben sein sollte in der Architektenkammer. Genau, und dann, haben wir uns irgendwann, ich hatte damals angefangen, selbstständig zu sein. Ich habe 2019 oder 2018 ein Visualisierungsbüro gegründet mit anderen Kollegen und konnte mich halt selbstständig erstmal machen. Und ich glaube, 2019 bist du dazu gekommen, oder?
Genau, also wir haben immer Wettbewerbe zusammen gemacht und dann hatten wir angefangen, so nicht nur Anerkennung zu kriegen, sondern haben wir dann irgendwann zweite Preis, dann kommen so die erste Preis und dann haben wir gedacht, okay, vielleicht sollen wir einfach den Sprung machen und versuchen, weil man hat auch so, wenn man Vollzeit arbeitet, dann auch so Wettbewerbe zu schaffen, so abends ist auch irgendwann zu viel und dann man hat auch Lust, einfach nur an sein Büro zu denken.
Ja, also ich stelle mir das auch schwierig vor, wenn man erstmal so 10 Stunden im Büro war, dann kommt man nach Hause, isst schnell was und dann geht's weiter. da kommt man ja ganz schnell in so ein Hamsterrad voller Arbeit und dann muss man aufpassen, dass man nicht irgendwann irre wird. Aber bevor wir tiefer in eure Arbeit eintauchen, habe ich ein paar Warm-up-Fragen an euch. Die gehen eher so ein bisschen ins Private, damit wir alle wissen, mit wem wir hier überhaupt ein Interview führen. Deswegen die erste wichtige Frage. Euer Lieblingsgetränk, alkoholisch, nicht alkoholisch, was ist es?
Also wir sind beide in Italien so aufgewachsen, würde ich sagen. Ich würde sagen, auf jeden Fall alkoholisch und weinorientiert. Also für mich Prosecco ist mein Lieblingsgetränk. Prosecco kann so jeden schlechten Tag retten, denke ich.
Oder auch mal so ein Prosecco-Frühstück.
So weit bin ich noch nicht, aber ich glaube so, immer wenn ein gutes Moment gab, ich erinnere mich immer an Prosecco. Das ist immer so ein gutes Gefühl.
Also genau, ich denke auch irgendwie auf jeden Fall an Wein irgendwie. Nicht, dass jetzt in Italien alle alkoholisiert wären, irgendwie das. Aber klar, ich finde es halt irgendwie so interessant als Getränk, weil es so vielfältig ist, weil es so viele Sorten gibt. Und genau, es ist halt nicht jetzt wie eine Cola zu trinken, die schmeckt ja immer gleich sozusagen, sondern man hat mehrere Möglichkeiten. Ja, klar.
Was für Wein?
Ach so, was für ein Wein? Dann würde ich halt
Weiß.
So auf einen kalten Weißwein tippen, sagen wir so, genau.
Also eher was Erfrischendes, nicht so einen schweren Rotwein, genau, abends vorm Kaminfeuer.
Genau, so ein Cateratto aus Sizilien, würde ich sagen.
Kommt ihr aus Sizilien?
Ich glaube, nee, keiner von uns aus Sizilien. Ich habe tatsächlich, also mein Opa kam aus Sizilien. Mhm. Wir mögen auch Sizilien sehr gerne. Wir haben öftermals da gereist, sind da gewesen. Es hat wirklich ein spannendes Land. Wie Goethe sagte, wenn man nicht Sizilien gesehen hat, dann hat man Italien nicht gesehen oder etwas in der Art. Das stimmt vollkommen, auf jeden Fall. Ja. Ach so, ja, da kommt noch dazu, das Witzige ist, na gut, unser Name entsteht halt aus unseren zwei Namen und dann A für Architekten, aber Mozia ist auch irgendwie so eine, eigentlich ist es eine phönizische Kolonie in Sizilien gewesen, ja, auf so eine Insel.
Wow. Wenn ihr eine Fähigkeit über Nacht erlernen könntet, welche würdet ihr euch wünschen? Es kann wirklich alles sein.
Okay, also mir persönlich, ich wünsche, ich könnte so alle Sprachen sprechen. Ich habe so lange überlegt und ich glaube, so Kommunikation für mich ist so wirklich so eine schöne Fähigkeit, wenn man so mit allen kommunizieren könnte. Dann kann man auch so sagen, wenn du eine Sprache kennst, dann kennst du auch besser so die Kultur des Landes, finde ich. Dann, ja.
Ja, ist ein schöner Wunsch. Mhm.
Ja, ich würde vielleicht tatsächlich etwas Banales sagen, vielleicht was halt ganz viele irgendwie denken würden, fliegen tatsächlich. Fände ich halt irgendwie ganz interessant.
Ja, es wäre schon cool, wenn du jetzt das Fenster aufmachen könntest und mal kurz zum Bäcker fliegen könntest. Das wäre natürlich auch was.
Ja, ich fände es halt wirklich nicht schlecht.
Man kann dann Grundstücke schnell besichtigen.
Ja, genau.
Und immer im Hinterkopf der Architekturgedanke. Selbst beim Fliegen, den kannst du zur Baustelle fliegen. euer liebstes Hobby neben der Architektur?
Okay, also bei mir ist es ein bisschen lustig vielleicht. Klar, wir haben nicht so viel Zeit für Hobbys. Leider, aber so ist es. Aber ich hatte immer, also ich bin in Texas geboren. Und meine Nachbarin hat einen Ranch gehabt und ich habe so seit immer so Pferde geritten und ja, das ist so eine Sache, die so nebenbei, es hat nichts zu tun mit Architektur, aber ich reite immer gerne so Pferde.
Aber in Berlin ist schwierig, oder? Muss man schon rausfahren?
Genau, man muss immer mindestens eine halbe Stunde rausfahren, aber ja. Wenn man so einen Tag die Woche das schafft, das ist schon gut am Wochenende.
Nee, Reiten ist toll. Wirklich.
Ja. Ja,
bin ich so ganz bei dir.
ja, für mich ist es halt tatsächlich Klettern oder Wandern in den Bergen, was halt mittlerweile in Berlin sehr schwierig ist. Aber genau, wenn ich halt die Möglichkeit habe, wieder ein ab und zu in den Alpen zu sein, ist das, was mir am meisten Spaß macht. Hier in Berlin, die nächsten Gebirgen sind so 300 Kilometer, ich glaube. Das ist nicht
oder so eine Kletterhalle.
Ja, das macht tatsächlich nicht so Spaß, finde ich. Nee? Ich habe es mal ein paar Mal probiert, Bouldern. Aber ich habe den Eindruck, dass es halt so oft auch überfüllt ist, gerade hier in Berlin. Dass man, wenn dann am Abend man halt so abschalten will, ja, steht man dann halt irgendwie Schlange, um halt irgendwie in der Route zu klettern. Das ist halt nicht so entspannt dann.
Ich stelle mir auch vor, dass es leicht unangenehm riecht.
Das auch.
Okay.
Ja. Ja, es ist halt einfach überfüllt gerade in Berlin. Ist auch etwas, ich glaube, es ist gerade auch so sehr im Trend, oder? Klettern in der Halle. Sehr viele machen das jetzt, ja.
Also ich persönlich mache es nicht. Ich habe mit Klettern wirklich gar nichts zu tun.
Ja.
Viel lieber auf dem Reiterhof. Ihr seid ein sehr junges Büro. Habt ihr schon eine Philosophie entwickelt, die ihr der Welt präsentieren möchtet? Oder seid ihr auf dem Weg dahin? Oder gibt es Dinge in euren Designs, Entwürfen, die euch ganz besonders am Herzen liegen und man dadurch eine rote Linie entdecken soll?
Ja, also für mich oder für uns, ich glaube, unser Ziel ist, so Gebäude zu schaffen, die sind nicht so Kinder der Zeit, sondern auch so, die haben kein Alter und auch für so zukünftige Generationen benutzt werden können. Also nicht, dass man sa sagt, das Gebäude so hat eine, folgt eine Mode oder also klar, wir sind sehr beeinflusst von unserer Umgebung, in der wir auch gewachsen sind. Also auch so eine der historischen Stadt, würde ich sagen. Und von da haben wir so architektonische Archetypen, die unsere Architektur sehr stark beeinflussen. Und dann, also wenn wir schaffen so eine Architektur so ohne Zeit oder das ist schon so unsere Ziel, finde ich.
Ja, ich denke auch, also wir versuchen immer so den richtigen Maßstab irgendwie zu treffen oder wir denken, ich habe den Eindruck immer, dass wir halt sehr viel am Anfang irgendwie reflektieren im Sinne von auch nachdenken, wie fühlt man sich als Mensch sozusagen in das, was man plant. Also ich habe den Eindruck, als Architekt müsste man halt so eine Art von Philanthrop sein, also sich hinein setzen, in was halt ein Besucher oder ein Betrachter halt eigentlich fühlt oder wie er sich halt bewegt in diese Häuser, die man halt plant. Und wenn man diese Eigenschaft nicht hat, wenn man versucht, irgendwie autoreferenziell zu sein, ist das sehr ganz gefährlich. Und das ist halt der Versuch dabei, den wir halt haben, so weit wie möglich nicht autoreferenziell zu sein, sondern irgendwie wirklich was halt für den Mensch irgendwie zu planen, sozusagen.
Ja.
Ist es
Und
dann auch multifunktional, also zeitlos, multifunktional, dass wenn in 20 Jahren der Anspruch an das Gebäude sich wechselt, ist da dieser multifunktionale Gedanke auch immer dahinter?
ja, ich würde schon auf jeden Fall, ich glaube, das ist tatsächlich ein Gedanke, was halt auch viel mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Also man versucht tatsächlich beim Entwurf gewisse Strukturen zu erarbeiten, wo man weiß, dass das natürlich auch nachhaltig ist in seiner Funktion, dass halt einfach tatsächlich etwas anderes stattfinden kann. Ich persönlich finde, es gelingt nicht immer. Es gibt einige Aufgaben, wo es halt schwieriger ist. Aber klar, das ist halt ein Gedanke, was halt immer dabei ist.
Ja, bei Wettbewerb ist es immer mehr und mehr gewünscht, dass die Gebäude so flexibel sind. Klar, das ist nicht immer so schnell machbar, aber man versucht auf jeden Fall schon so, so durch Module oder Rastern das zu schaffen, dass man kann auch die Grundrisse umstrukturieren und so neue Funktionen reinbringen.
Ja, und nochmal zu deiner Frage, ob man halt auch genau sozusagen von der Zeit, in der wir leben, irgendwie beeinflusst. Klar, jeder ist es, oder ich glaube, aber man muss auch schauen, irgendwie, ob man, wie viel man beeinflusst wird von das, was gerade sozusagen en vogue oder trendig ist, dass man halt da nicht so stark
Ja, eine Mode
ja, in so einem, also dass man hat
Tendenz.
Tendenzmode oder wo, ich finde es immer sehr interessant, wenn man halt irgendwie dann auf einen Entwurf draufschaut und man irgendwie diesen Zeitalter so richtig schnell erkennen kann. Es ist halt zum einen auch schön, natürlich möchte man halt irgendwie auch sagen, okay, ich komme aus dieser Zeit, andersrum, wenn es zu viel ist, ist es auch, glaube ich, nicht gut, tatsächlich, ja.
Und wenn ihr jetzt bei einem Wettbewerb mitmacht, wie fangt ihr an? Habt ihr irgendwie Regeln, an die ihr euch haltet? Setzt ihr euch getrennt voneinander in jeder in einen Raum und macht sich seine Gedanken und ihr kommt dann wieder zurück und diskutiert das? Oder bleibt ihr zusammen und fangt sofort an zu diskutieren und jemand hat ein weißes Blatt Papier und es geht schon los? Habt ihr irgendwelche Regeln? Wie geht ihr vor?
Ja, also sehr so strenge Regeln haben wir nicht, weil manchmal so arbeiten wir erstmal alleine, weil eine Person macht eine Sache, muss vielleicht was anderes bearbeiten und dann wir arbeiten so getrennt und dann wir treffen uns auf ein Gespräch, und tauschen wir unsere Meinungen und zeigen wir, was wir gedacht haben, weil ich finde auch sehr interessant, wenn, also wir sind auch sehr unterschiedlich, ich habe meine Ideen und Roberto hat seine Ideen und dann man macht so vielleicht zwei so komplett verschiedene Projekte und dann man kann sagen, okay, man kann denken, okay, warum hast du das so gemacht? Und, aber ich würde sagen, so für uns ist die Einpassung, das Kontext das Wichtigste. Also wir fokussieren erstmal über die so städtebauliche Einfügung. Das ist immer so. Ich würde sagen, das ist so 70% von, nicht 70%, aber schon so ein sehr wichtiges Punkt. Dann machen wir einfach viele, viele Modelle. Also wir machen normalerweise so, also Stereodurmodelle oder Holzmodelle, was von also unterschiedlich. Und dann schauen wir, was am besten funktioniert und was am besten geht mit der Umgebung.
Ja, ich hatte tatsächlich nochmal nachgedacht und ich finde, es ist immer auch unterschiedlich, jeder Entwurf. Ich habe den Eindruck, dass manchmal viel mehr von Victoria kommt, manchmal kommt viel mehr von mir am Anfang oder zum Schluss. Manchmal hat einer halt sozusagen, also man redet ja von Konzept oder so, von der Idee, leitende Idee, ja. Manchmal hat es einer, manchmal hat er der andere, aber es ist nie so, dass halt ein Projekt komplett von einer Person stammt. Das ist das Interessante daran, an unserer Zusammenarbeit, weil ich habe witzigerweise jetzt den letzten Wettbewerb, wo wir gemacht haben, habe ich halt den Eindruck gehabt, ich hätte so ein bisschen das Konzept gefunden, städtebauliches Konzept, und dann hat aber Victoria wiederum alles so einsortiert, also das Konzept ist dasselbe geblieben, aber die Struktur hat sich verändert, und das finde ich halt dann wirklich spannend und interessant, wenn man dann zusammenarbeitet, jetzt nicht nur mit Victoria, sondern auch mit anderen Personen. Das führt da tatsächlich zu einem gutes Ergebnis, wenn man versucht, die Arbeit zu verbessern und natürlich nicht zu verändern, komplett zu verändern, sondern die Gedanken irgendwie zu schärfen, habe ich den Eindruck.
Gibt es jemanden oder irgendetwas, was euch inspiriert, wenn ihr jetzt mal wirklich gar keine Ideen habt und ihr müsst aber was liefern? Gibt es da jemanden oder etwas?
Also
ja. Jemand.
Es kann auch ein Film sein.
Ein Film, also für mich sehr inspirierend sind so Reise, aber es ist nicht eine Person. Also wenn wir reisen,
stimmt, ja.
Man lernt, also klar, wenn wir reisen nach Italien, das sind schon Bilder, die wir kennen. Also wir sehen immer neue Sachen und aber wir reisen manchmal auch so im Ausland, also wenn man kann. Und da findet man immer was Neues, so neue Konzepte, neue. Also ich war auch vor ein paar Jahren in Japan, das war auch sehr beeindruckend bezüglich Holzbau. Die haben so die älteste Holzbaugebäude, die so richtig groß sind und noch da sind. Es ist wirklich.
Ich glaube, das hätte hier. Das ist also so Reisen im Allgemeinen ist etwas, was halt einer, wo halt einer Ideen mitnimmt oder so, man, dann taucht das immer wieder auf in den Unterbewusstsein, so bei einem Entwurf, da kommt halt irgendwie was raus und dann schaut man erstmal drauf und man sagt, woher kommt das denn eigentlich? Und dann denkt man, ja, das habe ich doch damals da gesehen oder sowas. Und dann denkt man auch immer, das finde ich ja ganz interessant in den Entwurfsprozess, darf man das machen überhaupt? Ja, so ein Element aus der Antike oder irgendwas wieder noch zu verwenden, ist das halt überhaupt gestattet in unserer, in der heutigen Architektenwelt? Das ist halt tatsächlich auch für mich, also man ist ja auch inspiriert, wenn man sozusagen auch eine Zeit für sich hatte und ein bisschen entspannter es war oder man gerade gereist hat, dann kommt man halt einfach wieder zu Inspiration oder genau.
Ja, wir gucken uns auch normalerweise so historische Gebäude an. Es ist nicht, dass wir reisen, wir gucken so neue, also klar, das machen wir auch, aber wir gucken uns sehr oft so sehr so alte, berühmte Architektur.
Also ihr liegt jetzt nicht mit einem Cocktail am Strand. Ihr seid schon ein bisschen unterwegs.
Das machen wir auch. Aber ja, wir machen so einen Tag Arbeit. Arbeit ist es nicht, aber so.
Aber ich meine, ein Cocktail am Strand ist auch inspirierend, finde ich. Oder?
Also
ich meine,
ja, also dieses Nichtsmachen. Also Faulheit ist schon etwas, was man sich tatsächlich, glaube ich, auch manchmal...
Also man kommt auf keine neuen Gedanken, wenn man nicht gerade den Gehirn ab und zu mal abschaltet, finde ich halt.
Ja, ja, ja. Deswegen, also nichts gegen Faulheit.
Ja, auf jeden Fall.
Nee, wenn man jeden Tag so 20 Stunden am Rechner sitzt, dann irgendwann hast du auch keine guten Ideen mehr. Du.
Und das kommt auch immer das Gleiche raus, habe ich den Eindruck dann.
Ja.
Ja, irgendwann siehst du dann immer denselben Grundriss und denkst dir, das ist jetzt schon seit 5 Stunden, warum? wir hatten es schon in dem kleinen Vorgespräch angeschnitten, die Frage, was es bedeutet, Architekt zu sein für euch. Und dann habt ihr gerade noch gesagt, dass die Zusammenarbeit hervorragend funktioniert und dass man dadurch auf bessere Ergebnisse kommt. Ich habe aber den Eindruck, viele Architekten haben so ein Ego, dass eine Zusammenarbeit gar nicht möglich ist.
Das ist ja tatsächlich die Schwierigkeit, jemanden zu finden, mit dem man arbeitet. Das ist, ich habe persönlich, wenn ich mal kurz dazu was sagen kann, gerade ist halt so, mit so vielen unterschiedlichen Charakteren gearbeitet und das ist so schwierig, halt mit anderen Architekten auch zusammenzuarbeiten. Tatsächlich das Ego, das ist ein großes Problem bei ganz vielen von uns allen.
Ja.
Aber wir haben auch ganz positive Erlebnisse oder Zusammenarbeit auch mit anderen Büros gehabt, tatsächlich. Mhm. Man kompensiert sich, also das ist halt genau wichtig, dass man halt irgendwie jemanden findet, mit dem man halt sich kompensiert, tatsächlich. Und dann muss man auch, denke ich mal, fähig sein, Kritik aufzunehmen, ja. Also, dass man halt sagt, okay, vielleicht hast du doch recht, vielleicht ist das doch nicht das Beste. Also, ich zweifle persönlich ganz viel sozusagen an das, was ich mache und finde es immer sehr komisch, wenn jemand so beeinflusst ist von seinen Ideen, weil das macht mir fast Angst, sagen wir es mal so. Also ich würde eher sagen, man sollte als Architekt gerade in der Konzeptphase viel mehr zweifeln.
Ja, also wir arbeiten auch so selbstständig, weil wir auch so Menschen, die immer genau sich
in Frage stellen
und das, also heutzutage ist oft wir das auch oft so als schwach
bezeichnet
und wir sind nicht so diese Art von Menschen, die immer so so über die anderen hinausgehen wollen. Also wir versuchen immer so
ein Gespräch
zu kommen und alle, also dass alle haben die Möglichkeit auch die Meinung zu sagen. Ich glaube, das ist sehr wichtig in das Prozess,
Ja, aber auch wiederum, man muss sich halt die richtigen Partners finden, um halt, weil ansonsten, klar, wenn jeder was dazu sagt, finde ich halt, ja, dann kommt halt irgendwie so ein Patchwork oder so ein Potpourri, was halt einfach keinen Sinn macht. Deswegen ist das tatsächlich halt ein Thema. Also man muss halt irgendwie genau die richtigen Partners finden, mit denen man halt irgendwie zusammen oder Kollegen, mit denen man zusammenarbeitet. Und nur dann ist halt ein erfolgreiches Team, habe ich den Eindruck. Ja.
Welche Verantwortung habt ihr denn als Architekten? Was würdet ihr sagen? Auch im Hinblick auf Klimakrise und Natur?
Ja, wir haben auf jeden Fall so viel Verantwortung, weil wenn man denkt, dass zum Beispiel Zement, also Beton produziert, wirklich so fast, ich weiß nicht, ich glaube 50% oder ich weiß jetzt den genauen Zahl nicht von CO2, ja, dann denkt man, okay, du bist schon sehr verantwortlich für eine Umwelt. Und ich suche, also zumindest durch der Wahl von Materialien, auch eine nachhaltige Architektur zu schaffen. Also wir versuchen durch unsere Projekte immer weniger, also weniger Materialien so von wie Beton und von Erdölprodukte zu benutzen. Mhm. Ich finde, so zum Beispiel Holz jetzt wird immer mehr und mehr nach vorne gebracht, so Holzbauten, auch wenn das, es gibt immer so, wir haben immer Kostenfragen, man tendiert immer dasselbe Art von, also dasselbe Bauweise zu nutzen, weil man denkt, dann kommen so höhere Kosten, aber man vergisst so einfach was, so das längere Ergebnis von was man baut. Und ich finde auch so Lehm und Kalk haben auch so ein enormes Potenzial. Wir fokussieren manchmal auch auf alte so
Methoden.
Techniken, ja. Zum Beispiel, ich interessiere mich viel für, wie man hat auch in Rom gebaut, also man nutzt nicht mehr so Zement für Estrich zum Beispiel, sondern Kalk. Und dann, man kann so statt Zement so Kalk nutzen und Kalkboden einbauen. Und auch so Putz, man braucht so keinen Zementputz. Und das ist auch so ein Thema, die uns...
Ja, also ich denke auch, dass natürlich das Gedanken sind, die halt heutzutage wirklich sehr wichtig sind, oder? Ich meine, es wird ja immer zunehmender, auch gerade bei den Wettbewerben, bei der Auslobung halt wie dieses Nachhaltigkeitsthema. Aber wiederum versuche ich halt auch immer, also versuchen wir auch immer uns Frage zu stellen oder ob halt genau so die Flexibilität des Hauses natürlich nicht im Vordergrund gebracht wird. Und wiederum, also ich bin der Meinung, dass wenn man halt in der Stadt baut, dann geht es nicht um grüne Architektur im Sinne von ja, begrünten Fassaden, sondern da bin ich halt der Meinung, dass halt einfach Stadt bedeutet auch, dass halt ein Haus mal über 100 Jahre leben kann und nicht nach 20, 30 Tagen, Jahre ausgetauscht werden sollte, sagen wir es mal so. Und deswegen, genau, finde ich, dass dann im städtischen Kontext die Materialien eine andere Bedeutung natürlich haben, ja, also.
Also bei dem Begriff Nachhaltigkeit, da kriege ich immer Gänsehaut, weil das einfach nur noch so eine leere Hülle ist, die man hin und her wirft und genau. Green Architecture, bla 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 und dann kommt eine neue Verordnung für irgendwie wahnsinnig viel Dämmmaterial an die Fassade zu klatschen, aber wo das Dämmmaterial denn herkommt, dass das einen viel größeren CO2-Abdruck schon hinterlassen hat, bevor wir es überhaupt verbauen, das ist natürlich, also da fragt man sich ja, wer die Regeln macht, ne?
Ja, also ich glaube, nachhaltig jetzt ist auch oft so ein bisschen Pflanzen überall,
Sogenannte Greenwashing. Ja. Genau, ja. Also es ist ja auch immer die, also das Haus ist oder die Gebäude werden ja immer stärker technologisiert und man fragt sich, ob das halt Sinn und Zweck ist.
Es gibt so ein bisschen diese Tendenz, man versteht, also in eine Richtung geht so diese so hochtechnologischen Gebäude, die haben so alles so Photovoltaik, so mechanische Lüftung und dann auf der anderen Seite, ich glaube, wir vielleicht orientieren uns mehr so in diese Richtung, diese einfach bauen, also massiv bauen und einfach so, dass alles, ja, es ist ein bisschen so, wir gehen vielleicht Richtung zurück, aber ich möchte jetzt nicht, dass man einfach so, genau, wie vorher, also man so alte Bauarten nutzt. Ich weiß nicht, also wir waren zum Beispiel in Rom in Caprarola im Sommer und es war sehr, sehr warm draußen und die Wände von Caprarola sind fast einen Meter breit und da drin war richtig cool und die haben keine Kühlung. Also,
Kühlung. Ja, finde ich klar, das ist schon auch ein Thema.
Ja, also wieso braucht denn jetzt jeder Raum irgendwie Air Conditioning und elektrischen Sonnenschutz innen und außen und das alles? Eigentlich müsste gute Architektur das ja von sich aus können. Also wenn man sich einfach nur vielleicht ein bisschen mehr Zeit nimmt mit der Planung, müsste man das ja hinkriegen können, ohne diesen ganzen Technologie.
Ja, leider ist mir auch so bei Wettbewerben schon gefragt,
also, ja,
dass die das wollen und dann man muss überlegen, ja, mache ich das dann oder nicht?
Ich finde auch, dass es halt ein bisschen widersprüchlich ist, wenn halt ein Haus so hochtechnologisiert ist und dann wiederum, also von welcher Nachhaltigkeit reden wir sozusagen, wenn halt alles ausgetauscht werden soll in 10 Jahren. Ich produziere ja nur sozusagen Waste, also ja. Und,
ja, das ist ein riesiger Rattenschwanz, der sich darum schlängelt, weil ja alle bezahlt werden müssen und alle einen Job haben wollen.
Genau.
Und so sind wir da gelandet, wo wir jetzt stehen. Wie stellt ihr euch denn den zukünftigen Arbeits- und Lebensraum vor in der Zukunft? In 50 bis 100 Jahren von jetzt.
Du meinst, wo wir halt arbeiten werden, also wie wir arbeiten werden.
Wie ihr arbeitet und wie ihr lebt. Ihr könnt mir einfach so ein Bild malen, eine Vision.
Eine Hoffnung.
Also. Ja, ich weiß nicht, ich fand es tatsächlich vor kurzem ganz interessant zu sehen, wie fortgeschritten ist, und wieder um zum Thema Fliegen zu kommen.
Ja.
diese ganzen Geräte, Maschinen, womit man halt einfach sich bewegen kann, diesen Rucksack, womit man halt eigentlich fliegen kann, das fand ich interessant, oder beziehungsweise vielleicht wird das halt irgendwie die Zukunft auch nochmal verändern, dass man tatsächlich aus dem Fenster rausgeht und einfach mal zur Arbeit, also kann das wirklich halt in 15 Jahren passieren, vielleicht nicht in 10, aber vielleicht in 15 Jahren, dass man halt tatsächlich nicht mehr die Straßen benutzt nur, sondern man hat mehr den Luftraum benutzt und vielleicht wirkt dann auch der Straßenraum anders, weil man halt viel mehr in der Luft ist, ich weiß es nicht.
Hast du dann so einen kleinen Rucksack auf mit so einem Wasserstoffantrieb hinten drin oder was?
Ja, genau, sowas in der Art. Also, das hatte ich jetzt vor kurzem so eine Reportage oder irgendwo gesehen. Das hat tatsächlich das schon natürlich existiert. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt in 15, 20 Jahren realisierbar ist. Und dann frage ich mich halt irgendwie, ja, gibt es dann halt irgendwie so Inseln in der Luft sozusagen, wo man halt kurz so eine Art...
So eine Art Bushaltestelle nur zum
Fliegen. Genau.
Ich überlege, also es gibt so diese immer mehr und mehr Menschen, also jetzt gibt es so diese vielleicht Tendenz, die wechselt, dass die Menschen so zu der Stadt umziehen, also die Städte werden immer größer und größer und jetzt merke, dass mehr und mehr Freunde oder Bekannte möchten nicht mehr in der Stadt wohnen, weil alles unbezahlbar ist und es ist eigentlich zu viel Menschen und man kann nicht mehr gut leben. Und ich denke, es wäre interessant, so zu schauen, ob wirklich so alle fangen wieder nach außen zu ziehen und wieder so diese kleine Dorf oder Städte belebt machen. In Italien gibt es auch viele also Orte, die einfach verlassen sind.
Mhm, ja.
Und das finde ich auch so interessant für Architektur, weil man denkt, dass man kann so Dörfer wiederbauen oder wieder benutzen, so die alte Ruinen neu integrieren und dass man so kleine Communities macht und ich finde immer das Konzept von Dorf interessant. Ich bin nicht so ein Stadtmensch, sondern ich bin so diese Art von so Dörfer oder so kleinere.
Und wie arbeiten wir? Arbeiten wir tatsächlich noch oder arbeitet Artificial Intelligence für uns und wir kriegen das bedingungslose Grundeinkommen und widmen uns einfach nur noch unseren Hobbys?
Naja, ich glaube, man hat es ja auch in den letzten Jahren gesehen, dass halt viele Sachen halt oder viele Aufgaben halt jetzt von Maschinen erfüllt werden. Aber es entwickeln sich auch immer mehr Eigenschaften, die halt der Mensch irgendwie bilden muss, entsprechend. Und deswegen glaube ich nicht so ganz, dass ohne sozusagen das menschliche Gehirn irgendwie oder die Arbeitskraft des Menschen halt irgendwie das halt funktionieren wird, das Ganze, ja. Da habe ich halt tatsächlich noch ein bisschen Hoffnung, dass wir halt nicht komplett sozusagen raus sind aus der Arbeitswelt in der Zukunft.
Dann sind wir schon leider bei der letzten Frage angelangt.
Ja.
Ihr habt es schon zwischendurch angeschnitten und jetzt nochmal als volle Frage, was bedeutet Architektur für euch persönlich?
Also für mich Architektur ist so meine Art, meine Ideen zu weitergeben. Also durch Architektur, also durch meine Projekte, ich denke, ich kann auch was hinterlassen an zukünftige Generationen. Also es ist nicht nur für mich, sondern es ist auch was einfach bleibt. Und also ich wünsche mir, ich könnte das Leben von anderen verbessern und beeinflussen.
Ja. Ich denke auch, oder es hat ein gesellschaftliches, es ist halt für die Gesellschaft richtig wichtig und dann fühlt man auch, die Verantwortung ein bisschen, das finde ich halt ganz schön, ja. Man weiß, dass halt vielleicht die Arbeit halt auf jeden Fall wichtig oder geschätzt werden könnte. Und es ist halt auch tatsächlich so eine Leidenschaft, ich meine, ich finde, dass mit Architektur, das hat auch, wie gesagt, auch in der Freizeit oder am Abend, man hat immer noch weiter Gedanken dazu. Das finde ich halt tatsächlich mittlerweile auch, wenn gerade man halt als Freiberufler arbeitet, das wird halt fast leider, sage ich mal, zum Hobby. Und das ist dann wiederum aber auch dann interessant zu verstehen, weil es ja gerade eine Leidenschaft ist, ja, es begleitet einen die ganze Zeit auch ein bisschen. Und genau.
Ja, es ist immer noch ein bisschen wie eine Kunst. Also man denkt immer weiter und es ist nicht, dass man so 8 Stunden arbeitet und dann
ist es fertig, genau. Und dann, sondern die Gedanken kommen, führt man immer noch mal weiter über die Arbeitszeit.
Dann sind wir aber auch eine spezielle Kategorie an Menschen, oder? ja. Oder kann man das in einen Menschen durch das Studium einpflanzen? Oder sind wir einfach so als Menschen und deswegen sind wir Architekten geworden?
Ja, ich weiß auch nicht. Ich frage mich auch, also wieso sozusagen unsere Kategorie, ich kenne jetzt, mir kommen jetzt nicht andere Kategorien, Berufskategorien im Sinne, die dasselbe haben, also die halt sozusagen so mit Leidenschaft natürlich, oder nee, natürlich nicht alle, aber ich meine, die sich halt, also zum Beispiel das Wettbewerbswesen, in welche andere Kategorie gibt es denn überhaupt Wettbewerbe in diesen Maßen, den wir halt haben, ja, also
ja,
ja, 20 Architekturbüros um einen Auftrag, ja, und das ist zum einen halt natürlich schwierig zu akzeptieren, zum anderen führt es aber auch vielleicht zu guten Ergebnissen. Ja, da bin ich halt ein bisschen so gespalten, finde ich. Aber klar, ich kenne das halt nicht von anderen Berufe. Ja.
Schönes Schlusswort, vielleicht finden wir es irgendwann raus, wenn Artificial Intelligence uns alle gescannt hat und gesagt hat, ja, absolut, ihr müsstet alle Architekten werden, weil ihr in allen anderen Berufssträngen irgendwie gar nicht klarkommen würdet, wenn ihr einfach nach 8 Stunden nach Hause ginget. Ja. Vielen Dank, dass ihr da wart. Es war ein sehr schönes Gespräch. Und danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Danke dir, Therese.
This was this week's episode. We really hope you liked it as much as we did. If you have comments, suggestions, critique, please let us know. And till next time on What's Next. Ciao, ciao!